Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich an jeden Einzelnen ganz herzlich begrüßen, auch zu dieser Morgenstunde. Gott hat uns wiederum die Gnade gegeben, hier zusammenzukommen, Gemeinschaft zu haben. Aber er hat uns auch heute wiederum gerufen, dass wir zusammenkommen sollen und aus seinem Wort auch etwas persönlich zu lernen. So möchte ich uns einen Vers aus dem Einleitungswort noch einmal lesen, aus Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Mit der Hilfe des Herrn möchte ich heute Morgen über den Gedanken sprechen, von der Theorie zur Praxis. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr großen Wert auf Wissen und auf Bildung auch legt. Hohe Bildung verspricht eine leichtere physische Arbeit, aber sie verspricht auch ein höheres Einkommen. Wenn wir so allgemein hineinschauen in die Gesellschaft, dann gibt es bestimmte Berufszweige, zum Beispiel das Handwerk, das wirklich händeringend nach dem Nachwuchs sucht. Warum ist das so? Weil einfach ja sehr viele eben den Weg der Bildung, der höheren Bildung auch gehen und dann ja eben diesen Weg des praktischen Arbeitens nicht bestreiten. Im Allgemeinen können wir sagen, dass in unserer Gesellschaft mehr so diese einfachen Tätigkeiten, die möchte man irgendwie ja, vermeiden, das sollen irgendwie andere Leute machen, man möchte gerne das weiter delegieren und persönlich eben sich Wissen, Bildung aneignen, um dann zum einen vielleicht auch anderen etwas anleiten zu können, aber weil man einfach auch nicht mehr bereit ist, wirklich diese praktische Arbeiten auszuführen. Dabei muss ich sagen, in unserem Bildungskonzept, was wir so kennen, möchte ich jetzt so ganz kurz einige Punkte erwähnen. Hat man sehr früh schon erkannt, wie wichtig es ist, dass wir einerseits etwas lernen, aber dass wir auch das Ganze doch irgendwie in die Praxis her umsetzen, schlussendlich müssen. Nun, wenn wir einfach mal ein Beispiel aus der Schule nehmen, so ein pädagogisches Lernkonzept, wenn jetzt ein neues Thema theoretisch erklärt wird in der Schule, so ist es wahrscheinlich für die meisten Schüler erstmal sehr trocken. Es ist eine neue Theorie, die muss man sich irgendwie anhören. Man weiß noch gar nicht, für was brauche ich das? Brauche ich das überhaupt im Leben? Und so ist man, glaube ich, mehr so sehr distanziert auch dem gegenüber. Und wenn man einen guten Lehrer hat, er wird sehr früh Wert darauf legen, dass er eben diesen theoretischen Teil versucht, irgendwie in ein praktisches Beispiel auch einzubinden, um wirklich auch den Nutzen oder den Sinn dessen auch den Schülern irgendwie beizubringen und somit eigentlich das Interesse zu wecken, diesen theoretischen Teil tatsächlich aufmerksam auch zu verfolgen. Was dann der Lehrer noch macht, dass er, wenn er das Ganze erklärt hat, dann werden ja theoretische auch Übungen gemacht in der Klasse. Ja, man macht gewisse Aufgaben, müssen die Schüler aus dem Buch oder nach Anleitung des Lehrers machen und dann hört das Ganze nicht auf, sondern der Lehrer ergibt dann noch eine Hausaufgabe auf. Das heißt, die Schüler sollen das, was sie gehört haben, was sie jetzt auch schon angefangen haben zu üben in der Stunde, das sollen sie zu Hause noch einmal auch vertiefen. Und irgendwann mal kommt es eigentlich zu dem Punkt, der den meisten Schülern überhaupt nicht so passt. Und zwar der Zeitpunkt, wo man eine Prüfung schreiben muss, eine Arbeit oder vielleicht auch einen Test. Vielfach wird es angekündigt, ja, es wird ein bestimmter Termin sogar vereinbart, an dem Tag wird über dieses Thema eben die Arbeit auch geschrieben. Aber manchmal kommen auch unangekündigte Tests, ja, die mag man natürlich noch weniger. Das Ziel dieses Weges ist aber eigentlich dies, dass zum einen der Lehrer selber sich ein Bild verschaffen kann, wo stehen eigentlich meine Schüler? Haben sie tatsächlich den Lernstoff verinnerlicht? Er vergibt ja Noten. Und das wiederum gibt dem Schüler persönlich eine Orientierung, dass er sagen kann, ja, ich habe mich da vielleicht besser eingeschätzt und auf einmal bekomme ich eine etwas schlechtere Note und gibt ja wiederum dem Schüler auch die Möglichkeit, vielleicht hier noch Nachhilfeunterricht zu nehmen und so weiter. Meine Lieben, wenn wir so aus der Schule rausgehen und dann weiter lernen, angenommen wir gehen zum Studium, dann läuft es sehr, sehr ähnlich ab. Nur eigentlich mit dem Unterschied, dass der Lehrer in dem Sinne immer mehr sich zurückzieht und ich sage mal, die Studenten, sie müssen viel mehr Sachen in Eigenverantwortung sich zum Teil auch erarbeiten. Und irgendwann mal, wenn das Studium vorbei ist, kommen diese Menschen dann in die Betriebe rein und ja, unser Schulkonzept hat eigentlich viele Ansätze, wo wir diese theoretische Zeit sozusagen durchgehen, dass man trotzdem den Schülern die Möglichkeit gibt, vielleicht gewisse Praktika zu machen, vielleicht ein praktisches Semester, ein ganzes halbes Jahr haben die Studenten Zeit, um in irgendeinem Betrieb Einblick zu bekommen, wie es tatsächlich dort auch läuft. Aber, und das kommt auch nicht selten vor, wenn dann Menschen in den Betrieb tatsächlich kommen, dass sie feststellen, in der Praxis läuft es manchmal doch etwas anders ab. Und vielleicht noch schlimmer ist es, wenn dann Kollegen, die schon länger sozusagen arbeiten, das Ganze so beäugen, anschauen, sagen, naja, also sprechen kann er gut, Theoretiker ist er schon, ne? Aber so praktisch das Ganze, da fehlt noch etwas. Das ist etwas, was immer wieder eigentlich so vorkommt. Und ich meine, wir sind in diesem Prozess des Lernens, kann man sagen, drin. Und schlussendlich ist es, glaube ich, uns allen klar, all das theoretische Wissen, was man uns vermittelt, das soll eigentlich für uns persönlich zum Nutzen sein, wenn ich dann sozusagen so weit bin, in einem Betrieb, wie auch immer, gewisse Aufgaben zu übernehmen, dass es mir hilft, auch hier eben die Arbeit auch gut zu machen. Meine Lieben, ich habe gedanklich dieses Konzept gegenübergestellt, wie arbeitet eigentlich Gott mit uns persönlich, die wir in die Nachfolge treten. Und ich habe gewisse Parallelen festgestellt und möchte auch hier so einige Punkte mit euch durchgehen. Wenn Gott jemand in die Nachfolge ruft und der Jünger Ja sagt zu dem Ruf auch seines Herrn, so hat der Herr Jesus alle Vorkehrungen getroffen, damit wir zum einen von der Theorie sozusagen zur Praxis auch kommen. Und das fängt damit an, dass Gott uns nicht unwissend hat zurückgelassen, sondern er hat uns sein Wort gegeben. Dieses lebendige Wort, das wirklich in unseren Alltag hineinsprechen möchte und uns Ausrichtung geben möchte, wirklich Tag für Tag. Darüber hinaus sind wir heute hier zusammengekommen. Wozu? Ich hoffe nicht aus Gewohnheit einfach, sondern wir sind zusammengekommen, um das Wort, dieses gleiche Wort wiederum zu hören, dass uns vielleicht ein Gedanke groß und auch wichtig wird. So arbeitet Gott mit uns Menschen. Darüber hinaus möchte er, dass wir Gemeinschaft untereinander haben. Ja, dass wir uns gegenseitig stärken, ermutigen, dass wir füreinander beten, dass wir, auch wenn es sein muss, einander ermahnen, aber dass wir zusammenstehen und sozusagen immer auf das Ziel auch ausgerichtet sind. In den Predigten werden uns auch zum Teil Beispiele angeführt, wie man eben das Wort, das uns ja in erster Linie erstmal in der Theorie erklärt wird, wie es vielleicht andere Menschen in der Praxis angewandt haben. So etwas versuchen wir ja immer wieder auch in die Predigten einzuflechten. Aber dann ist mir aufgefallen, irgendwie haben wir einen großen Nachteil im Vergleich zu den Schülern in der Schule. Keiner von euch muss jetzt irgendwelche beim Hören des Wortes irgendwelche Übungen noch machen. Ja, dass ich jetzt sagen würde, so Geschwister, jetzt bekommt jeder vielleicht ein Blatt und ihr müsst jetzt gewisse Fragen beantworten, ja. Geschweige denn, geben wir hier gewisse Hausaufgaben euch auf, oder? Dass wir sagen, so Geschwister, jetzt bis zum nächsten Sonntag, bis zum nächsten Mittwoch, so mach mal die und die Aufgabe. So, wenn es Fragen gibt, dann könnt ihr euch gerne melden. Ja, so würde der Lehrer dann sagen. Das fällt auch irgendwie weg. Und ich habe festgestellt, wie der Jakobus sagt, er tut hier im Prinzip sagen, von Menschen, die hören, und dann geht er sofort über zu dem Part des Tätigwerdens. Und so schien es mir auch. Wir hören jetzt die Botschaft und wir gehen dann raus in den Alltag. Und dann kommt es darauf an, wie setzen wir eigentlich das Ganze um. Und meine Beobachtung ist die, jetzt mal ganz allgemein hineingesprochen, wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, auf dem geistlichen Gebiet uns Wissen anzueignen. Wir haben die Bibel in den verschiedensten Übersetzungen. Wir können uns Kommentare dazu kaufen. Wir können so viele Predigten anhören, wie es keiner einzigen Generation vor uns überhaupt möglich war, zu so viel theoretischem Wissen eigentlich Zugang zu haben. Das hatte keine einzige Generation. Und gleichzeitig ist zu beobachten, ein allgemeiner geistlicher Rückgang. Man beklagt allgemein eine gewisse Schwäche. Zum einen, zum anderen kommt es irgendwie so raus, dass man keine Freude im Gottdienst hat. So die täglichen Pflichten, die Aufgaben, so das drückt irgendwie. Man ist so mit all den Dingen beschäftigt. Hier und da kommt dieser Gedanke, ja, ich muss ja dieses oder jenes machen. Man ist vielleicht durch gewisse Traditionen geprägt, vielleicht dorthin zu gehen, hier teilzunehmen, vielleicht bei dieser Übstunde dabei zu sein. Man hat eine gewisse innere vielleicht Verpflichtung, ja, dabei zu sein. Aber wenn man ganz, ganz ehrlich ist, dann kommt es so raus, ich muss es ja irgendwie. Man hat eine gewisse Form, eine gewisse Fassade. Und was noch zu beobachten ist, dass man die Nachfolge versucht, ich sag mal, in das persönliche Leben zu integrieren. Man bekennt sich, ich bin ein Christ. Aber die Nachfolge, sie geht im Prinzip nur so weit, solange es nicht, möchte ich so sagen, mit Nachteilen für das persönliche Leben verbunden ist. Wenn wir ehrlich mit uns persönlich sind, so ist auch da zu beobachten, zum Beispiel der Besuch der Bibel- und Gebetsstunden, das halten nicht alle für notwendig. Viel weniger erachtet man zum Beispiel auch die Gebetsgemeinschaft, die wir an dem ersten Montag des Monats auch durchführen, wo man sagt, da muss ich eigentlich nicht unbedingt dabei sein. Und wenn ich so über die ganzen Zusammenhänge nachdenke, dann frage ich mich, wie kommt es eigentlich, dass irgendwie die Theorie, die in so einem Maße uns zur Verfügung steht, auseinandergeht mit der gelebten persönlichen Praxis? An was liegt es überhaupt? Was sind die Ursachen? Und wisst ihr, meine Lieben, diese Frage, die gewinnt noch mehr an Bedeutung, will ich so sagen, wenn wir bedenken, dass Gott doch für uns als Kinder Gottes, für seine Nachfolger, einen wunderbaren, ich möchte fast so sagen, ich bin so begeistert von dem Gedanken, einen herausragenden Plan eigentlich zurechtgelegt hat. Und zwar, die Theorie soll uns durch das Lesen des Wortes Gottes und durch das Hören des Wortes Gottes vermittelt werden. Die Gemeinschaft untereinander, die ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt aber das Wichtigste. Gott hat uns den besten Lehrer, den es überhaupt gibt, den Heiligen Geist, zur Seite gestellt. In Johannes 14, Vers 26 heißt es so: Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern, alles das, das ich euch gesagt habe. Ich weiß nicht, je mehr ich mit diesem Gedanken mich beschäftigt habe, desto mehr bin ich begeistert davon. Und auf der anderen Seite denke ich, warum gerade hier dann so eine große Diskrepanz? Der Heilige Geist, der ja nichts anderes ist als Gott selber, der möchte sozusagen unser persönlicher Lehrer sein. Können wir das uns nochmal so in Gedanken durchgehen? Ob jemand von uns überhaupt, ich sag mal, was das Irdische anbelangt, so einen Lehrer hatte, der nicht nur auf einem kleinen Gebiet, seinem Fachgebiet sich auskennt, sondern der Heilige Geist, der Gott ist, mit all den Eigenschaften Gottes ausgestattet ist. Er ist allweise. Und so können wir viele, viele andere Eigenschaften anführen. Und dieser Geist, der Heilige Geist, er möchte mit uns persönlich durchs Leben gehen. Ja, vielmehr, das Wort Gottes sagt, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Er ist immer bereit zu helfen, zu führen. Und schlussendlich können wir sagen, die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, so wie es in diesem Vers auch heißt, er wird euch alles lehren und euch, was? Erinnern. Das heißt, all das, was ich persönlich vielleicht irgendwann mal gelesen habe, was ich vielleicht irgendwann mal auch in einer Botschaft gehört habe, was ich in einem persönlichen Gespräch vielleicht mit anderen Geschwistern über geistliche Dinge mich unterhalten habe, ein bestimmtes Beispiel, eine Ermutigung. Und wenn ich persönlich in eine Lage hineinkomme, wo ich genau das brauche, dann möchte der Heilige Geist mich persönlich daran erinnern. Und wozu das Ganze? Nicht, dass ich ja wieder Wissen bekomme, sondern die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, uns persönlich von der Theorie zur Praxis zu führen. Das heißt, wie können wir unseren Glauben ganz praktisch in unserem Leben auch anwenden? Und obwohl dieser Gedanke, ich weiß gar nicht, welches Wort ich dann noch benutzen könnte, so herausragend ist, müssen wir doch feststellen, die Theorie und die Praxis, sie geht auseinander. Und die Frage ist, an was liegt das Ganze, meine Lieben? Ich möchte uns ein Gedicht weitergeben, das zu diesem Thema passt. Die Theorie, man stellt sie fest und predigt sie. Man spricht sie aus in wunderschönen, in hohen und erhabenen Tönen. Sie ist bekannt in jedem Haus, doch ach, wie sieht die Praxis aus? Die Theorie, man schwört darauf und gibt der Welt ein Rätsel auf. Man spricht von Glauben und Vertrauen und möchte doch auf Menschen bauen. Jedoch die Bibel sagt, verflucht, wer Hilfe bei den Menschen sucht. Man sagt zum Beispiel bei den Kranken, sie sollen fröhlich sein und danken. Doch kommt das Leid an uns persönlich, so ist es gar nicht ungewöhnlich. Man tut es wie Elia auch und legt sich untern Ginsterstrauch. Dem Armen sagt man, du bist reich in Christo Jesu. Und zugleich weiß man mit schönen Bibelstellen von Gold und Silber zu erzählen. Doch in der Praxis, wie ich sehe, verschlossen bleibt das Portemonnaie. Auch kann man schön die Demut lehren und heimlich doch den Hochmut ehren. Das alles ist ein Widerspruch. Die Praxis zeigt es oft genug, dass Theorie, die man leicht lernt, weit von der Praxis ist entfernt. Den Splitter sah ich deutlich klar, der in des Bruders Auge war. Und dabei habe ich vergessen den Balken, der bei mir gesessen. Man urteilt hart und ohne Gnade, man geht mit Fleisch und Blut zu Rate. Wie oft ist es schon so gewesen, dass in der Praxis nichts zu lesen von dem, was wir durchs Wort bezeugen. Das muss uns tief, tief niederbeugen. Herr Jesus, gib, dass bei mir nie die Praxis fehlt der Theorie. Ein Gedicht, das sehr gut und sozusagen ja, diese ganze Not oder das Problem auch beschreibt. Aber die Frage ist, was ist die Ursache? Das hat der Gedichtschreiber uns hier nicht weitergegeben. Und die Ursache, meine Lieben, sie liegt einfach in dem ganz kleinen Wort, das mit drei Buchstaben ist und das Wort heißt einfach tun. Der Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis ist, dass wir die Theorie ja machen sollten, umsetzen sollten, tun müssen, das heißt ins praktische Leben umsetzen sollten. Und meine Lieben, wenn ich über den Gedanken spreche, dann meine ich nicht irgendwelche grobe, wie soll ich sagen, Dinge, dass man jetzt auf einmal nicht weiß, wie man mit jenem oder mit dem umgehen soll. Darum geht es nicht. Wir sind alle, wie soll ich sagen, mit viel Wissen, mit viel Bildung, können wir sagen, ausgestattet. Aber es kommt auf diese Kleinigkeiten, die sich wirklich dann irgendwo im Leben auch zeigen. Und ich möchte es an einem einfachen Beispiel uns weitergeben. Die Kinder, sie lernen in der Schule das Rechnen, das Addieren, das Subtrahieren. So, und jetzt wollen wir so ein Beispiel einfach nehmen. Eltern haben ein Kind und sie halten ihn für groß genug, ihn mal einkaufen zu schicken. Und sie geben ihm einen gewissen Einkaufszettel, geben 20 Euro in die Hand und jetzt soll das Kind einkaufen gehen. Und das Kind hat dann einen Einkauf über 17,78 Euro. Also 20 Euro hat das Kind bekommen und 17,78 Euro ist der ganze Einkauf. Und jetzt ist meine Frage an die Kinder unter uns. Wie viel Geld müsste eigentlich der Verkäufer dem Kind rausgeben? Wer kann heutzutage noch im Kopf rechnen? Nein, nicht ganz. 20 Euro gegeben und 17,78 Euro zurückbekommen. Ja. Der Verkäufer muss dem Kind 2,22 Euro rausgeben. So, und jetzt wollen wir einfach mal den Gedanken weitergehen. Das Kind, es nimmt den Einkauf und es kommt nach Hause. Ich denke mal, es ist so dann geregelt im Haus, dass das Kind das Rückgeld nicht einfach in der Tasche liegen lässt, sondern dass es dann rauslegt und sagt, so, hier ist der Kassenbon und hier ist das Geld. Und die Eltern, die brauchen im Prinzip ja nur einen kurzen Blick darauf, um zu sehen, passt es überhaupt zusammen? Ja, stimmt einfach das Rückgeld oder auch nicht? Und was machen wir dann, wenn das Rückgeld stimmt? Wir könnten uns einfach so sagen, also zum einen natürlich bei dem Kind sowieso bedanken, ja, dass es den Einkauf gemacht hat, dass alles so gut geklappt hat. Und wir gehen eigentlich davon aus, das Rückgeld ist ja da, das passt soweit, dass alles eigentlich in Ordnung ist. Wir bedanken uns einfach bei dem Kind. Aber die Frage ist, und das sind jetzt diese Details, hat das Kind persönlich eigentlich den Rückgabebetrag, das Rückgeld, hat er das überhaupt nachgezählt oder nicht? Es kann ja unterschiedlich sein, ja? Es war vielleicht so gewesen, dass das Kind eben nicht nachgezählt hat. Ja, und der Verkäufer, er muss ja ehrlich hier handeln, er hat einfach dem Kind einfach das richtige Rückgeld gegeben. Und das Kind bringt es einfach hin, legt es hin und fertig. Aber nochmal, wenn in der Schule uns das Rechnen beigebracht wurde, dann sollen wir doch im Prinzip das auch praktisch irgendwie umsetzen. Ja? Dann ist es eigentlich die Aufgabe des Kindes, das praktisch jetzt in dem Geschäft zu überprüfen. Ich habe 20 Euro gegeben, 17,78 Euro ist der Einkaufswert, 2,22 Euro muss der Verkäufer mir geben. Ich rechne das Ganze nach, wenn das stimmt, dann ist es gut. Und genau das sind die Dinge, wenn das Kind eben nicht nachgerechnet hat, dann ist all die theoretische Lektion über das Rechnen, über das Addieren, Subtrahieren, wie auch immer, das ist völlig unnötig gewesen. Man hätte auch einen völlig ungebildeten Menschen hinschicken können, einfach vielleicht ein Bilder zeigen können, bring mir die Milch oder irgendwelches Fleisch, und der Verkäufer, er muss ja ehrlich sein, ja, er wird genau auch das richtige Rückgeld geben. Wozu dann überhaupt lernen? Wenn wir das Wissen eigentlich praktisch nicht anwenden. Und so können wir sagen, wenn aber der Verkäufer, was ja immer auch passieren kann, manchmal auch ohne Absicht, zum Beispiel zu viel oder zu wenig Geld dem Kind gegeben hat, und das Kind bringt das Geld und legt es wieder hin, wir schauen uns als Eltern drüber und sagen, Mensch, da passt doch etwas nicht, sagt das Kind. Um was geht es überhaupt? Ich habe doch Geld gebracht. Ja, du hast doch jetzt hier irgendwie zu viel Geld zurückbekommen. Und dann sagt das Kind, ja, ich habe ja gar nicht nachgerechnet. Aber vielleicht war es auch so, dass das Kind dann zurückkommt und sagt, weißt du, Mama, der Verkäufer, er wollte mir eigentlich mehr Geld geben und ich habe dann einfach nachgerechnet. Und irgendwas hat hier nicht gepasst, dann habe ich nochmal genauer nachgerechnet und habe dann zu der Verkäuferin gesagt, eigentlich müsste ich 2,22 Euro bekommen, aber ich habe jetzt 1 Euro zu viel bekommen. Und dann habe ich einfach ja das Geld ihr zurückgegeben. Ich glaube, da würden wir als Eltern uns viel, viel mehr doch freuen, ja? Dass wir sagen, Mensch, das Kind hat nicht nur den theoretischen Teil irgendwie verstanden, irgendwie mit Geld umzugehen, sondern es hat noch den Aspekt, dass er sagt, nein, ich habe irgendwie zu viel Geld bekommen, das steht doch mir gar nicht zu. Und er spricht noch die Verkäuferin an und gibt das Geld auch zurück. Diese Ehrlichkeit, diese Treue einfach in dem Dienst. Und das meine ich, das ist dieser Unterschied, von dem ich sprechen heute möchte. Es geht nicht darum, wenn wir angenommen, das Geld hat jetzt nicht gepasst und wir sprechen das Kind an, ja mein Kind, das Rückgeld passt ja nicht, dass das Kind sagt, ja Moment mal, was möchtest du von mir? Ich war doch gehorsam gewesen, ich bin einkaufen gegangen, habe doch alles besorgt und jetzt wegen dem bisschen Rückgeld hier so ein Drama zu machen? Aber genau das sind die Punkte, glaube ich, in unserem geistlichen Leben. Wir wissen so ganz grob schon, in welche Richtung es geht. Ja? Aber wirklich, das Wort Gottes, wie es uns niedergeschrieben ist, wirklich eins zu eins auf das persönliche Leben anzuwenden, das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der wir alle stehen. Meine Lieben, wir stehen in einer gewissen, wie soll ich sagen, Gefahr, die wir mit dem Wort Gottes sehr vertraut sind. Manche können sagen, sie haben die Bibel schon so viel und so viel Male durchgelesen. Was bedeutet das ganz praktisch? Dass wir viele Geschichten, wie soll ich sagen, einfach durchlesen, sagen, ja, das weiß ich auch, ja, so, wir gehen dann weiter, so, eigentlich alles soweit bekannt. Und jemand hat mir mal so einen Rat gegeben und hat mir so gesagt, weißt du, ich glaube, was so wertvoll wäre, wenn wir jeden Tag die Bibel so lesen, also so aufmachen, als ob es ein völlig neues Buch wäre. Haben wir noch nie gelesen und wir sind so gespannt, was da wirklich drin steht. Ja? Mit dieser Neugierde einfach das Buch aufzumachen und zu sagen, okay, was steht da jetzt tatsächlich drin? Für mich persönlich, nicht für den Nachbar, für den anderen Bruder, für die Schwester. Nein, das ist Gottes Wort für mich persönlich. Man könnte jetzt so viele Schriftstellen jetzt auch anführen, wo Gottes Wort uns sehr klar und deutlich einfach den Unterschied zeigt. Ich möchte uns einfach ein paar vorlesen. Der Herr Jesus ergibt selber eine Antwort auf die wahren Verwandten. Und er sagt so in Lukas 8, das ist die Begebenheit ab dem 19. Vers und ich nehme jetzt nur den 21. Vers zum Schluss, da sagt Herr Jesus so, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort, und jetzt wird es wichtig, hören und tun. Das sind meine Geschwister, das ist meine Mutter. Und der Jakobus ergreift ja genau diesen Gedanken auf, ja, dass er sagt, es gibt Menschen, die hören, aber es bleibt dabei und sie tun es nicht. Römer 2, Vers 13. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Und so können wir sagen, eine Nachfolge, welche nur Theorie, aber keine Praxis hat, sie ist völlig wertlos. Und ich glaube nicht, dass es solche Zuhörer unter uns gibt. Aber eine Nachfolge, welche wenig Praxis hat, sie ist kümmerlich und sie ist schwach. Und das ist der Zustand, den man allgemein beobachtet. Wenn wir den Gedanken von der Schule nehmen, dann ist es ja so, uns wird ein theoretischer Lernstoff vermittelt und dann kommt irgendwann mal die Prüfung. Und jetzt mal eine Frage an euch, Geschwister. Wie prüft Gott uns eigentlich? Wie macht er das? Werden wir überhaupt geprüft? Glaube ich schon, oder? Wie prüft er uns? Gott prüft uns im alltäglichen Leben. Im alltäglichen Leben prüft er uns, was er uns zum Beispiel vermittelt hat, indem wir etwas gelesen haben, einen gewissen Abschnitt in der Bibel, oder eine Predigt gehört haben. Und dann kommt das praktische Leben. Und Gott schafft es so, dass er uns im Prinzip in Situationen hineinführt. Und das ist manchmal uns völlig gar nicht bewusst, wie will ich so sagen. Ja? Und auf einmal merken wir, oh, ich bin schon mitten in der Prüfung drin. Gott baut seine Prüfungen in unser praktisches Leben ein. Und selten kündigt er die Prüfungen an. Ja? Manchmal gibt er so etwas, aber selten kündigt er sie an. Und wir merken auf einmal, ich bin mittendrin. Die große Frage ist ganz, ganz praktisch. Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Mit unseren Familienangehörigen, mit unseren Nachbarn, mit den Kollegen? Wie gehen wir mit den Geschwistern der Gemeinde um? Wisst ihr, wir gehen ja unterschiedliche Phasen des Lebens auch durch. Wenn wir in einer Phase des Sonnenscheins sind, dann ist das Gottdienen einfach. Dann ist das Gottdienen wirklich sehr, sehr einfach. Aber wisst ihr, die Echtheit unseres Glaubens, die wird in Schwierigkeiten und in den Herausforderungen des Lebens tatsächlich geprüft. Erst unter dem Druck des Lebens, ja, da offenbart sich tatsächlich der wahre Kern dessen, was wir innerlich haben. Wir hatten mal einen Bruder, der so bildlich irgendwie, wir waren da auf ein anderes Thema zu sprechen, und er sagt, weißt du, im Leben ist es manchmal so, wenn man so eine Zitrone nimmt, ja, und sie so richtig ausquetscht, sagt er, manchmal habe ich das Gefühl, dass Gott mit mir auch so umgeht. Sagt er, und dann erst offenbart sich tatsächlich, was in mir persönlich ist. Und meine Lieben, genau in diesen Situationen zeigt sich, inwiefern wir die Theorie verinnerlicht haben und inwiefern wir es jetzt in dieser besonderen Prüfungszeit schaffen, sozusagen das in die Praxis tatsächlich umzusetzen. Angenommen, und es sagt uns Gottes Wort, dass wir für unsere Feinde beten sollen, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Wie begegnen wir überhaupt Menschen, die uns anfangen vielleicht zu widersprechen, vielleicht gegen uns angehen oder sonst wie? Die ganz natürliche Reaktion ist die, dass wir erstmal blockieren, ja, dass wir versuchen, uns rechtfertigen, dass wir irgendwie vielleicht versuchen, den anderen noch zu überzeugen oder sonst wie. Und das ist genau die Situation. Da lehrt uns Gott das Wort was ganz, ganz anderes. Die Tragik, sage ich mal, dieser Worte liegt ja darin, wenn wir wirklich jetzt in Jakobus wieder reingehen, Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer. Und jetzt kommt die Erklärung. Wer nur ein Hörer ist, da sagt Jakobus, der betrügt sich selbst. Ich weiß nicht, ich nehme mal an, dass jeder mal solche Situationen durchgemacht hat, wo er von Menschen enttäuscht wurde. Ja? Und das tut richtig weh. Ich glaube, noch mehr weh tut es, wenn man wirklich von jemandem sozusagen betrogen wurde. Ja? So ganz bewusst richtig betrogen wurde. Das wurmt, glaube ich, noch mehr. Aber ich glaube, die Steigerung dessen ist es, wenn wir feststellen, dass wir uns selber betrogen haben. Das ist, glaube ich, der Selbstbetrug, das ist die schlimmste Form der Täuschung. Der 23. Vers sagt uns so, denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wir sind sehr gut vertraut, dass wir Spiegel in unseren Häusern haben. Wir schauen uns an, morgens oder abends oder auch unter dem Tage, je nachdem, wenn wir die Hände waschen, kurzer Blick, so passt alles. Oder muss vielleicht doch etwas korrigiert werden, ist irgendwo ein Fleck dran, muss ich vielleicht das Hemd, das T-Shirt wechseln. Dafür ist der Spiegel da. Das bedeutet doch, was Jakobus hier sagen möchte, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann soll das Wort Gottes dieser Spiegel sein. Und dieses Wort, es zeigt uns, wie wir vor Gott stehen. Und wenn da vielleicht ein Fleck ist, dann deckt es eben dieses Wort auf. Und der Gedanke Gottes ist doch der, sein Plan mit uns, er möchte uns doch helfen. Und darum ist doch auch der Heilige Geist jetzt uns auch zur Seite gestellt, möchte ich so sagen, der uns dann auch erinnern, der uns nochmal sagt, pass auf, hier ist eine Sache, die muss geändert werden. Aber der Hörer, er ist ja mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, dass er das Ganze sieht, aber dann kommen irgendwie schnell andere Gedanken und man beschäftigt sich mit anderen Dingen und man hat das Ganze vergessen. Ich glaube, dass wir in unserer Zeit, und ich möchte hier wirklich richtig verstanden werden, wir haben die Möglichkeit, so viele Predigten anzuhören. Ja, so viele Predigten. Und mein Gedanke ist der, wenn wir, ich sage mal, noch Theorie und nochmal das Wort deutlicher erklärt bekommen, und lasst uns mal bei dem Beispiel des Jakobus bleiben, dass wir nur hören und es aber nicht in die Tat umsetzen. Gott wird uns, wisst ihr, für jedes Wissen ja zur Verantwortung ziehen. Gott unterscheidet sehr stark Menschen, die nicht etwas gewusst haben und Menschen, die gewusst haben und es aber nicht gemacht haben. Das ist so der eine Gedanke und ich möchte uns einfach hier sensibilisieren, zu dem Tun eigentlich überzugehen. Wenn du Zeit hast, vielleicht noch eine Predigt und noch eine anzuhören, frag dich mal, kann ich vielleicht in dieser Zeit etwas tun, wo ich vielleicht anderen zum Segen sein kann? Ich meine, Gottes Weg mit uns ist ja der. Warum müssen wir jetzt oder sollen wir etwas tun, dass wir von der Theorie zur Praxis übergehen? Gottes Gedanke ist der, wenn wir in seinem Dienst sind, dann möchte er uns, schwache Menschen, gebrauchen, dass wir anderen Menschen dann dienen. Ja? Wenn wir aber nur Theorie für uns, dann bleiben wir sitzen und machen gar nichts, dann haben wir den anderen Menschen keinen Nutzen gebracht. Das ist nicht der Wille Gottes für unser Leben. Das können wir so auf den Punkt bringen. Eine andere Beobachtung ist noch die. Ein jeder Einzelne, da bin ich völlig überzeugt, der hier heute zusammengekommen ist, der hat diesen tiefen Wunsch in seinem Herzen, Gott doch mehr, zu erleben. Ja? Ob es in den Versammlungen ist, im persönlichen Leben, so das Bekennen Gottes, vielleicht am besten noch eine Erweckung erleben. Ja? Das ist etwas, was, glaube ich, in einem jeden von uns ist. Und das ist auch völlig, völlig normal. Man möchte gesegnete Versammlungen erleben. Und wisst ihr, manchmal hört man so, dass jemand sagt, Mensch, heute, das war eine gesegnete Botschaft gewesen. So wie der Bruder das auf den Punkt gebracht hat, da kann man nur Ja und Amen sagen. Es ist schön, dass Gott bis hierher, ich sage mal, die Gnade gegeben hat, das Wort zu sagen. Aber liebe Seele, jetzt fängt ja genau der Teil an. Was machst du eigentlich damit? Weil du hast sozusagen diesen Segen erlebt und ich möchte uns hier sensibilisieren, sind wir nicht darauf aus, nach diesen Gefühlen, ja? Den Segen mit den Gefühlen zu erfassen. Ob es eine schöne Rede sein muss oder viele andere Dinge, mit dem Gefühl den Segen zu erfassen. Dabei sagt Gott das Wort, in dem Tun liegt der Segen. Der wahre Segen, der liegt in dem Tun des Willen Gottes für mich persönlich. Man hat auch solche Situationen erlebt, mit Menschen gesprochen, die vielleicht eine schwere Zeit auch durchgehen. Für die ist zurzeit kein Sonnenschein. Ja? Die sind irgendwie entmutigt, bedrückt, wie auch immer. Und da ist wieder die natürliche Haltung des Menschen, jemand muss doch kommen, mir vielleicht eine Ermutigung geben, mir sagen, dass ich für dich bete, mir vielleicht ein Bibelvers schicken oder irgendein Zitat, das mich ermutigt. Und man wartet und wartet, bis jemand mich persönlich ermutigt. Und der beste Weg, liebe Seele, aus der Entmutigung rauszukommen, ist der, genau die Dinge mal anderen Menschen zu geben. Schick dem anderen Menschen ein Bibelvers zu. Menschen, denen es vielleicht noch schlechter geht wie dir. Ruf doch einfach an jemand und frag, wie es dem geht. Frag jemand, interessiere sich für den anderen. Biete vielleicht an, gemeinsam zu beten. Und ich bin überzeugt, wenn wir anfangen, wirklich den Willen Gottes im Kleinsten, ja, umzusetzen, dann wird Gott persönlich uns segnen, stärken, ermutigen. Wir werden gleichzeitig anderen Menschen eine Hilfe sein. Und wisst ihr, bei all dem wird noch der Name unseres Herrn Jesu Christi verherrlicht. Jakobus sagt hier in dem 25. Vers, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Was ist das vollkommene Gesetz der Freiheit? Wir könnten so sagen, es ist der Wille Gottes, der sich in dem Evangelium Jesu Christi offenbart. Das ist dieses vollkommene Gesetz, das Jesus Christus uns geben möchte. Und wer ist dieser? Also mich hatte sehr nochmal, so ist mir aufgefallen, da heißt es so, nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter. Da dachte ich, Moment mal, gibt es zwischen einem Täter und einem wirklichen Täter nochmal einen Unterschied? Und ich stelle fest, vielleicht denken wir von uns persönlich, ja natürlich, ich lebe doch aus, ja, das Wort, ich bin ein Täter. Aber frag dich, bin ich wirklich ein Täter? Kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein, in was? Nicht in dem Nachsinnen über die Theorien, sondern er wird glückselig sein in seinem Tun. Das heißt, er wird für sein Tun, können wir sagen, gesegnet werden, aber er wird in seinem Tun sozusagen auch so viel Segen bewirken, dass noch der Segen auch für andere Menschen auch reicht. Apostel Paulus, er sagt uns so einen sehr treffenden Vers, und zwar 1. Korinther 8, Vers 1. Das Wissen bläst auf, aber die Liebe bessert. Und mit diesem Vers, meine lieben Geschwister, möchte ich zum Abschluss auch kommen. Es ist eben dieser Unterschied, ja, dass wir wissen, ist notwendig, ja, dass wir wirklich verstehen, was Gott uns auch sagen möchte. Aber nur diese Ausrichtung, das Suchen nach Wissen und noch mehr Wissen, das ist nicht zielführend, sondern Apostel Paulus sagt uns sogar eine richtig große Gefahr, dass das Wissen den Menschen aufbläst. Er meint dann etwas zu sein, etwas zu wissen, aber schlussendlich, wenn wir es mit den Worten des Jakobus nehmen, hat sich diese Person selber betrügt. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Schlimmes. Und darum sollen wir doch auf das aus sein, dass wir wirklich den Willen Gottes umsetzen. Und zwar jedem Menschen mit den Worten des Apostel Paulus die Liebe aber bessert. Die Liebe bessert. Die Liebe, nicht meine Liebe, die ich für mich behalte, sondern die Liebe, die ich anderen Menschen gebe, sie bessert Beziehungen, sie bessert sozusagen all das, was zum Bau des Reiches Gottes notwendig ist. Gott möge uns allen das Gelingen geben. Amen.